In dem bekannten Märchen vom Schneewittchen steht die böse Königin täglich vor ihrem Spiegel, den Zauberspiegel, und die fragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Wie die Geschichte später dann eskaliert, weil die Herrscherin eine Schönheitskonkurrent bekommt, das wissen wir vermutlich alle. Warum diese Frau immer wieder diese Bestätigung für ihren Wert braucht, darüber lässt sich natürlich sehr schön spekulieren. Tatsache ist aber, dass jeder Mensch, egal ob ein Christ ist oder nicht, jemand braucht, der ein Gegenüber ist, damit er dann erfahren kann, wer er eigentlich ist. Um auch zu verstehen, wie viel wert man selbst ist. Und ich kann sagen, Gott sei Dank haben wir, die wir mit Gott leben, als Kinder Gottes, so einen Zauberspiegel nicht nötig, sondern wir haben einen liebenden Vater im Himmel, der uns einerseits zeigt, wer er selbst ist, und auf der anderen Seite in der Widerspiegelung uns zeigt, wer wir sind, wie sehr wir geliebt sind. Und genau darum geht es heute in unserem Abschnitt. Wir sind ja im Lukas-Reihe, in der Predigtreihe des Lukas-Evangelium heute bei Kapitel 9. Und wir wollen uns mal diesen Abschnitt kurz anschauen. Das sind nur ein paar Verse. Da heißt es, eines Tages war Jesus allein und betete, nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen der alten Propheten. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Mein erster Gedanke, Gebet und Identität. Bevor Jesus seinen Jüngern diese Fragen stellt, betet er. Wir erfahren, dass Jesus allein betet. Obwohl Jesus manchmal ganz alleine gebetet hat, ist er jetzt im Gebet mit einigen ganz vertrauten Jüngern zusammen. Und dabei wird er, das ist für uns so ein bisschen ungewöhnlich, laut gebetet haben. Das war damals üblich. Und deswegen können wir zum Beispiel auch in den Evangelien nachlesen, was Jesus zum Beispiel vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane gebetet hat. Wenn er das still gemacht hätte, hätte keiner das gewusst. Aber die Jünger standen dabei, die drei, und die haben das dann aufgenommen und später weiter aufgeschrieben und weitergegeben. Also Jesus betet sehr wahrscheinlich in dem Moment auch laut. Und die Frage ist, ob es denn jetzt einen Zusammenhang zwischen diesem Gebet und den Fragen gibt, die Jesus dann seinen Jüngern im Anschluss stellt. Persönlich vermute ich, dass ihn diese Frage, die er dann stellt, im Gebet sehr bewegt hat. Die Frage auch an sich selbst, wer bin ich eigentlich? Welche Identität habe ich eigentlich? Wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt schon einen großen Bekanntheitsgrad hatte. Und mit wachsender Bekanntheit ist es wie immer bei allen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da wächst auf einmal die Erwartung an diese Person. Und damit verbunden ist aber nicht nur, dass alle Fan sind von jemandem, von Jesus auch nicht, sondern Jesus hat auch ganz deutlich Ablehnung gespürt. Es ist gut möglich, dass Jesus diese ständigen Forderungen, die Erwartungen, die Unterstellungen und auch die Ablehnung verunsichert haben. Dauernd sind Menschen bei ihm. Also wir lesen ja manchmal, wie er da mal sich in die Stille zurückziehen und dann kommen sie alle, hier Jesus, du musst kommen. Die Jünger sagen, komm. Die ganze Zeit hat er mit Menschen zu tun. Er musste zuhören, er musste helfen, er musste sich erklären oder zum Teil auch verteidigen. Er muss auch erkennen, dass wenn jemand ihm eine Falle stellen möchte, was dahinter steckt. Menschen werden ganz genaue Vorstellungen von dem haben, was Jesus zu machen hat und wie er sich zu verhalten hat. Jesus wird sich, da er auch ganz Mensch gewesen ist, manchmal vielleicht auch gefragt haben, wer bin ich überhaupt? Und da hat er dann den Rückzug gebraucht ins Gebet, weil für ihn das überlebenswichtig war, sich dadurch, wenn er dann im Gebet war, die Identität und auch die emotionale Stärkung durch seinen Vater geben zu lassen. Ich glaube, dass nicht nur Jesus das gebraucht hat, sondern jeder von uns braucht das. Wir sind zwar nicht in der gleichen Situation wie Jesus, aber wir haben genauso dauernd damit zu tun, dass gewisse Erwartungen an uns herangetragen wird. Und das ist zum Beispiel auf der Arbeit oder auch in der Familie, im Freundes-, Bekanntenkreis oder sogar bei uns auch in der Gemeinde. Wir werden mit Erwartungen und Forderungen konfrontiert und die Folge ist, dass wir dann manchmal auch verunsichert sind. Und wir fragen uns, wer sind wir eigentlich? Welche Identität haben wir? Und dann brauchen wir diese Erdung durch unseren himmlischen Vater, damit wir in ihm bleiben und wissen, wer wir sind und zu was wir bestimmt sind. Dass wir uns nicht von anderen bestimmen lassen, was jetzt richtig und falsch ist, sondern allein vom Gott, unserem Vater. Deswegen ist für mich Gebet schon seit vielen Jahren nicht mehr. Früher war das so, da war es so ein Abbeten von irgendwelchen Gebetsanliegen. Das war ja alles, das habe ich so eine Liste gehabt und runtergebetet. Das mache ich heute auch noch, aber das ist nicht mehr das Wesentliche, sondern es ist für mich so die Begegnung mit dem himmlischen Vater und der mir dann hilft und erstmal zeigt, Björn, bevor du irgendwas machst, bist du mein geliebtes Kind. Du gehörst zu mir und du bist wertvoll. Und das ist dein Auftrag. Und nicht, was andere die ganze Zeit meinen, was du machen sollst. Nachdem Jesus sich wieder bei Gott, seinem Vater, gegründet hat, stellt er dann die Frage, was die Menschen so über ihn denken. Wer ist Jesus? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen der alten Propheten. Die Meinungen in der Bevölkerung über Jesus sind ganz unterschiedlich. Die einen sagen, naja, das könnte Johannes der Täufer sein. Johannes, der wurde ja einige Zeit vorher geköpft und die Leute sagen, ja, aber so wie jetzt Jesus mit dieser Vollmacht und dieser Kraft da predigt, das ist genau wie der Johannes damals gepredigt hat. Also man könnte sagen, es könnte ja passen, dass Jesus im Grunde Johannes ist. Andere sehen in ihm den großen Propheten des Alten Testaments, das war Elia. Was hat Elia nicht alles für großartige Wunder verbracht? Damals, als er die Baalspriester so im Duell mit denen war, hat er Feuer vom Himmel runterkommen lassen und das war wirklich was. Also kein Prophet des Alten Testaments hat so viel Wunder verbracht wie Elia. Und dann kommt noch dazu, dass man ja sagte, dass der Elia wieder kommen muss, bevor der Messias kommt. Und dann sagen sie ja, Jesus macht ja auch massiv Wunder, also wie der Elia. Und vielleicht ist er deswegen der Elia, der Vorläufer für den Messias. Könnte doch sein. Und wieder andere denken, dass Jesus einer der alttestamentlichen Propheten ist, ist auch denkbar. In Jesus sieht keiner etwas Gewöhnliches. Sondern alle sehen in ihm irgendeinen schon verstorbenen Propheten. Das ist so spannend, mal nebenbei, so ein Nebengedanke. Also wenn das alles verstorbene Propheten sind, dann sind die ja tot. Dann bedeutet das ja, dass die wieder auferstanden sind. Und das zeigt so ein bisschen, dass in der Bevölkerung wahrscheinlich kein Problem damit bestanden hat, dass es eine Auferstehung aus den Toten gibt. Finde ich einfach nur spannend. Die Meinung des Volkes, die Jesu Jünger wiedergeben, sind also durchweg positiv. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass das nicht generell in der Bevölkerung so war. Es gibt auch Menschen, besonders seine Gegner, die Jesus jegliche Göttlichkeit abgesprochen haben, sogar gesagt haben, du bist mit dem Teufel im Bund. Nicht jeder hat das so gesehen. Aber von damals bis heute spekulieren Menschen noch kräftig darüber, wer Jesus eigentlich ist. Und wenn ihr euch an Weihnachten und Ostern mal so die Magazine Stern, Spiegel, Fokus mal anschaut, es geht immer wieder um Jesus, klar, es ist das große Fest, aber immer wieder kommt eigentlich dieselbe Frage, wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Und stimmt das alles, was da gelesen ist? Und wir müssen ehrlich sagen, bevor wir die Menschen damals verurteilen, noch heute vielleicht, das ist gar nicht so einfach zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Denn Jesus war zu der Zeit, als er hier auf der Erde war, nicht nur Gott, er war auch 100% Mensch. Und die Menschen haben an dem Äußeren nicht erkennen können, dass das jetzt ein Gott ist, sondern für sie war das ein Mensch, wie jeder andere Jude damals auch. Vor vielen Jahren, da habe ich mal so einen Film gesehen über Jesus, also ein alter Film, noch in Schwarz-Weiß gedreht. Und Jesus wurde da so dargestellt mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Also wenn der geguckt hat, haben die Augen gefunkelt. Und wenn er gesprochen hat, dann war er so mächtig. Und da war auch so die ganze Darstellung, auch Jesus hat erstmal lang gewartet, bis er eine Antwort gegeben hat. Das war so wohl überdacht und so weiter. Und sein Gesichtsausdruck, der war so wild entschlossen und so selbstbewusst. Und ich glaube, wenn die Filmemacher, die damals die technischen Möglichkeiten von heute gehabt hätten, dann hätten sie Jesus noch so einen Heiligenschein gemacht und sie hätten ihn vielleicht so 2 Meter über dem auf der Erde wandeln lassen. Aber genau so war es mit Jesus nicht. Man konnte anhand seines Aussehens nicht erkennen, das ist Gott, sondern das ist ein Mensch. Und anhand dessen, was Jesus damals sagt und macht, das lässt die Menschen nicht daran zweifeln, dass Jesus eine besondere Person sein muss. Das war ihnen klar. Doch Jesus ist das zu wenig. Unbestritten ist Jesus ein Prophet. Unbestritten ist er auch ein Priester, sogar der hohe Priester. Aber er ist auch das, und das ist das Wesentliche, er ist Gott selbst. An dieser Tatsache scheiden sich die Geister bis heute. Wie wenig Jesu Gegner diese Tatsache akzeptieren können, das drückt sich dann so im Streitgespräch zwischen Jesus aus. Da sagen sie ihm, nicht wegen deiner guten Taten selbst, wegen deiner Taten sollst du sterben, antworteten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu lästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Nicht, weil Jesus ein guter Mensch ist und weil er 1000 gute Taten gemacht hat, wird er abgelehnt, sondern weil er sagt, er ist Gott selbst. Und auch im Urteil, als er natürlich gekreuzigt wurde, bevor er gekreuzigt wurde, im Urteil vor dem Hohen Rat, da war es normal, wäre das üblich gewesen, 2 oder 3 Zeugen gehabt, die ihn verurteilt hätten, gesagt, du bist wirklich, du lügst, du bist ein Lästerer. Haben sie aber nicht. Und dann fragen sie, bist du wirklich Gott? Und dann sagt er, ja, ich bin es. Und darauf sagen sie, was brauchen wir denn noch? Irgendwelche Zeugen? Die Tatsache ist, der ist ein Gotteslästerer. Also können wir ihn ohne irgendwie noch Zeugen umbringen. Wenn ihr glaubt, dass die Leute heute kein Problem mehr haben mit der Gottheit Jesus, dann rate ich euch mal, führt mal ein Gespräch mit Muslimen oder mit Zeugen Jehovas. Und dann fragt sie einfach mal, also, was denkt ihr denn über Jesus? Und ihr werdet viele tolle Sachen hören. Dass er ein heiliger Mann ist, dass er ein großer Prophet ist. Und danach stellt mal ganz einfach nur die Behauptung auf und sagt, also ich glaube, Jesus ist Gott. Und dann wartet die Reaktion ab. Ist spannend zu hören, was jemand dann sagt. Also ich lade euch ein, wirklich mit diesen Leuten Gespräche zu führen. Das macht auch Spaß. Jesus bekommt auf seine Frage, was die Menschen über ihn denken, kein einziges Mal zur Antwort, du bist Gott. Kein einziges Mal. Doch weil Jesus es eben nicht reicht, dass er ein toller Typ ist, fragt er ganz persönlich seine Jünger. Und er fragt sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann geht es weiter. Es geht eigentlich an uns. Jesus fragt, wer ist Jesus für dich? Was ist Jesus für dich? Dass Jesus seinen Jüngern und damit auch uns diese Frage stellt, hat nicht nur damit zu tun, dass er möchte, dass wir seine Göttlichkeit erkennen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass er Gott ist, dass wir erkennen, wer er ist. Weil das bedeutet ja auch, wir werden Gott ganz anders anbeten. Wir werden ihn ganz anders ehren, wenn wir verstehen, wer ist Gott. Das ist ein Unterschied, oder? Wenn Jesus nur ein guter Mensch war, werden wir ihn nicht so anbeten, wie wenn er wirklich Gott ist. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es geht Jesus an dieser Stelle auch nicht nur um ihn selbst, sondern es geht ihm auch darum, und das ist eine zutiefst seelsorgerliche Frage, diese Frage, die dahinter steckt, geht darum, wer bin ich, was denkst du von mir? Und das macht tief was aus. Es ist ein tiefer Unterschied zu wissen, wer eigentlich Jesus ist in unserem Leben. Und ich glaube, das macht einen totalen Unterschied. Wenn ihr euch mal bewusst macht, dass Jesus Gott ist, dann ist das ein wesentlicher Unterschied zu dem, dass er nur ein Prophet, ein guter Mensch, ein Revolutionär ist oder was anderes ist. Das ist auch gut, wenn er es wird, aber es ist einfach zu wenig. Und zu begreifen, dass Jesus Gott ist, das ist, finde ich, gewaltig. Weil er kann dann in unserem Leben als Gott auch eingreifen. Er kann uns unsere Sünden vergeben. Er kann uns schützen, er kann uns stärken, er kann uns trösten. Er kann uns ewiges Leben geben und er kann viele Dinge mehr uns geben. Er hat als Gott eine Macht, die über unseren Tod hinausgeht. Und er ist ein Gott, der uns liebt und der auf unserer Seite steht. Paulus sagt, was kann man noch dazu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und einige Verse später sagt er, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wenn Jesus nur ein guter Mann, ein Prophet gewesen wäre, dann hätte er viel machen können. Aber er hätte nicht das machen können, was er als Gott macht, in unserem Leben auch. Bei der Frage, wer wir denken, dass Jesus wirklich ist, schwingt bei Jesus auch unterschwellig die Frage mit, was für ein Bild hast du von mir? Was ist Gott für dich? Wie muss ich handeln oder wie soll ich nicht handeln? Es kann nämlich sein, dass uns vollkommen klar ist, dass Jesus Gott ist, aber gleichzeitig können wir trotzdem eine völlig falsche Vorstellung von dem haben, wie Jesus handelt oder wie er zu handeln hat. Und ich finde, das sehen wir sehr deutlich bei Petrus. Mit diesem Bekenntnis, das Petrus über Jesus ausspricht, du bist der Christus, da drückt er zum einen aus, dass er wirklich Gott ist, aber gleichzeitig, und das verbindet das, drückt er aus, dass er ihn als souverän handelnden Gott annimmt. Jesus, du bist wirklich Gott und was du machst als Gott, das ist richtig. Ich unterstelle mich dem, was du sagst. Er akzeptiert, wie Jesus dann handeln wird und was er tun wird. Da ist er voll in dem Moment d'accord und sagt, ja, genau so ist es. Doch, und das ist spannend, einige Sekunden später, nachdem er dieses Bekenntnis gemacht hat, da erfahren wir aus dem Parallelbericht in Matthäus 16, dass Petrus mit dieser Souveränität von Jesus plötzlich seine Mühe hat. Denn als Jesus von seinem Leiden und Sterben spricht, da kann Petrus das überhaupt nicht akzeptieren. Er will ihn davon abhalten. Petrus hat eine ganz andere Vorstellung von dem, wie der Messias ist und was er macht. Und Jesus muss ihn ganz schroff zurückweisen, damit er nicht in die Versuchung gerät, damit er seinen Auftrag nicht untreu wird und dann nicht mehr das machen kann, was er eigentlich soll. Und er sagt deswegen, weg mit dir, Satan! Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Und ich glaube, dass wir immer wieder uns bewusst machen müssen, dass wir einen souveränen, handelnden Gott haben. Wann und wie Jesus handelt, das müssen wir ihm überlassen. Denn wir sind nur Menschen und nicht Gott. Er weiß viel besser, was für uns gut ist. Wenn Jesus auf den Petrus gehört hätte, hätten wir kein Kreuz und wir hätten keine Auferstehung. Und Gott sei Dank hat er das nicht gemacht. Und wenn ich das so sage, klingt das so einfach, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es manchmal in Momenten ist, Gottes Souveränität in unserem Leben zu akzeptieren. und sich dann trotzdem unter seinen Willen zu stellen. Wenn wir nicht verstehen, wie er handelt und wenn man vielleicht Anfechtung gerade erlebt oder Dinge sich nicht erfüllen, wo man so intensiv für gebetet hat oder mit sich selbst zu tun hat, man kämpft mit sich und dann betet man und sagt, Gott, mach das doch, ändere das. Und dann ändert sich das nicht. Und dann zu sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem, das ist nicht einfach. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, uns immer mehr in den Willen Gottes zu fügen. Jesus musste das auch lernen. Und das wird deutlich, als er kurz vor seinem Laden im Leiden im Garten Gethsemane mit Gott gerungen hat. Dort bittet er ihn, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Und Jesus wollte nicht leiden. Und obwohl er nicht leiden will, fügt er sich dann trotzdem in den Gehorsam gegenüber Gott. Und dann kann er auch weiter beten und sagt, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Es ist ganz normal, es ist was völlig Normales, dass wir unsere Wünsche haben, dass wir unsere Vorstellungen haben. Aber trotzdem, es ist immer wieder entscheidend, es ist ein Lernfeld, das wir haben, dass wir bis zu unserem Tod, bis zum Wiederkommen Jesu leben müssen, durchleben müssen, dass wir uns immer wieder in Gottes Hand geben, auch wenn wir es nicht verstehen, was er da macht. Zu sagen, ich tue mich unterordnen, weil ich weiß, du weißt es, du liebst mich und du wirst das Richtige machen. Und es geht nicht um einen Kadavergehorsam. Ich mache das nur, weil ich muss, ein Zähneknirschen, nein. Mir hilft es, mit Gott in diesen Phasen auch zu ringen. Für mich ist der Jakob am Jabok, wo er ringt die ganze Nacht mit Gott. Und dann sagt er ihm, ich lass dich nicht, ehe du segnest mich. Das ist für mich manchmal. Bei mir kann das manchmal Tage, manchmal eine Stunde, aber es kann auch manchmal Tage gehen, wo ich mit Gott ringe und sage, du segnest mich, ich lass dich nicht, ehe du segnest mich. Und dann einfach zu erleben, das tut man nicht immer sofort, aber das daran festhalten, Gott liebt mich, er steht zu mir und es wird alles mir zum Besten dienen. Mit der Frage, die Jesus stellt und ihr, für wen haltet ihr mich, will Jesus, dass wir wirklich sehen, wer er wirklich ist. Er will, dass wir ihn als unseren liebenden Gott sehen. Dass wir ihn sehen, dass wir ihn erfahren und gleichzeitig aber auch annehmen als unseren Gott. Und Jesus will, dass wir ihn auch dann als unseren liebenden Gott erkennen, erfahren, annehmen, wenn es in unserem Leben drunter und drüber geht und wir ihn nicht verstehen können. Und schließlich ist für mich das Gebet so ein wichtiger Schlüssel, zu erkennen, wer Gott ist. Bibel lesen und lesen in der Bibel und beten und zu erkennen, wer ist Gott? Wer bin ich? Und dann sich in den Gehorsam hineingeben und mit Gott das einfach ringen und ausmachen und dann zu akzeptieren, ja, du bist es und ich füge mich dem. Und deswegen brauchen wir Gott sei Dank keinen Zauberspiegel. Ihr könnt euch das Geld sparen. Wir haben Jesus. Und Jesus ist dein und mein liebender Gott. Amen. Er ist unser liebender Gott, aber er ist auch, das drückt das nächste Lied aus, auch unser Weg und er ist unsere Wahrheit und er ist auch unser Leben.